Herzlich willkommen zu Familienglück ist Elternsache, dein Podcast von Schulkind bis Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Gründerin der Akademie für Familiencoaching und Gastgeberin in diesem Podcast. Egal, ob du Elternteil bist oder ob du dich für die Arbeit mit Kindern, jugendlichen Eltern und Familien interessierst oder schon mit ihnen arbeitest, in diesem Podcast ist für alle etwas dabei. Du bekommst Tipps und Tricks, wir teilen inspirierende Geschichten und sprechen mit Expertinnen und Experten, die wissen, wie man Familienglück nachhaltig stärkt. Denn eins ist klar, Familienglück ist kein Zufall. Es ist Elternsache. Viel Spaß mit der kommenden Folge. Ja, herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Podcast-Folge Familienglück ist Elternsache. Und heute freue ich mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast, denn ich habe heute tatsächlich Bob Blume bei mir im Podcast. Bob Blume ist Lehrer, Autor, Podcaster und er ist auch Bildungsinfluencer. Er studierte Germanistik, Anglistik und Geschichte und arbeitet nun als Oberstudienrat an einem Gymnasium in der Nähe von Baden-Baden. Auf Instagram hat er rund 180.000 Follower und ist gefragter Experte zum Thema Schulen. Er schreibt Kolumnen für zum Beispiel T-Online oder für den Spiegel. Und ja, Bob ist sehr engagiert, auch als Autor unterwegs, hat schon bisher 10 Bücher geschrieben. Ein Buch zum Beispiel heißt 10 Dinge, die ich an der Schule hasse und belegte auch schon Platz 27 der Spiegel-Bestsellerliste. Und sein Buch Warum noch lernen wurde sofort Spiegel-Bestseller. Ich freue mich riesig, lieber Bob, dass du heute dir die Zeit nimmst, bei uns dabei zu sein.
Vielen Dank für die Einladung.
Na, sag mal, du bist als Netzlehrer bekannt. Wie digital ist unsere Schule denn wirklich? Oder sagen wir es mal so, wo läuft sie noch komplett schief in deinen Augen?
Also das Problem ist eigentlich immer, wenn man eine Frage nach unserer Schule stellt, dass man sie nicht wirklich präzise beantworten kann, weil es so unterschiedlich ist. Ich erinnere mich zum Beispiel, Ende des letzten Jahres gab es eine Erhebung, dass 10% der Schulen noch überhaupt gar kein WLAN haben. Jetzt mag der eine oder andere sagen, naja gut, das ist ja nicht ganz so schlimm, WLAN kann ja irgendwann kommen. Aber das Problem, das sich daraus ergibt, ist, dass WLAN ja erstmal eine Infrastruktur ist. Also mit anderen Worten, wenn man keine Straßen hat, dann braucht man sich auch über Autos keine Gedanken machen. Das heißt, im Grunde genommen ist es so, dass es viele Schulen gibt, die schon sehr weit sind, auch weit dann in der Überlegung, wann setzen wir eigentlich Digitales ein und wann lassen wir es auch? Denn Medienkompetenz bedeutet ja auch, sich dagegen zu entscheiden, etwas zu nutzen. Und manche sind noch sehr stark am Anfang. Das heißt, wir haben ein Bild, wie man das vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht von Deutschland vor 1871 sich erinnert. Es ist ein Flickenteppich.
Also das heißt zum Teil noch Overhead-Projektor und Folie und zum Teil schon Flipped Classroom. Also da ist ja wahrscheinlich alles so mit dabei.
Genau, da ist alles mit dabei, aber es ist interessant, dass du gerade von Flipped Classroom sprichst, denn in dem ersten Buch, was du gerade von mir erwähnt hast, den 10 Dingen, die ich an der Schule hasse, und der Untertitel ist übrigens auch wichtig und wie wir sie ändern können, da geht es in einem Kapitel um die sogenannte Digitalisierung und das Problem ist, da verstehen alle was anderes drunter. Also beispielsweise kann eine Schule komplett digitalisiert sein und trotzdem zu wenig für Medienpädagogik machen. Also das wäre zum Beispiel der Fall, wenn die Verwaltung digitalisiert ist. Da kann man dann ja nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Die Entschuldigungen müssen nicht mehr über Anrufe erledigt werden. Die Einträge der Schülerinnen und Schüler ins Tagebuch werden über ein digitales Tool gestaltet und so. Aber das hat erstmal mit dem, was man auch so Kultur der Digitalität nennt, also mit dem, wie das Digitale uns betrifft, wie es auf uns einwirkt und wie wir auch auf es einwirken können, relativ wenig zu tun. Deshalb, genau, also man kann wirklich sagen, wir haben von Overhead-Projektoren auf der einen Seite bis hin zu kompletten Digitalprojekten, die internationalen Schüleraustausch gewährleisten, alles.
Wie ist denn dein Weg gekommen, so aus dem Klassenzimmer raus, rein als Bildungsinfluencer in Social Media? Wie ist es denn bei dir gekommen?
Also zunächst mal kurz zu dem Wort. Ich habe ja eigentlich versucht, dieses Wort so ein bisschen positiv umzudeuten. Das habe ich zum ersten Mal benutzt, eben bei den 10 Dingen, weil ich damals mit dem Verlag darüber nachgedacht habe, was schreiben wir eigentlich da drauf, wer ich bin. Und Blogger, das sagt einfach zu wenigen Leuten was. Aktivist wäre gegangen, aber Influencer hat zumindest so diese Seite der Reichweite. Andererseits merke ich schon auch, dass sich zwar mittlerweile einige Menschen so nennen, aber dass das immer so dieses Geschmäckle hat von, ich verkaufe irgendwas. Jetzt gut, ich verkaufe meine Bücher und ich mache selten auch mal eine Kooperation, aber im Grunde genommen ist es vor allen Dingen Aktivismus, den ich betreibe. Und wie ist der gekommen? Naja, man kann sich das so vorstellen, dass es im Grunde genommen, ich könnte jetzt fast sagen, ein sehr langer Atem, aber das würde implizieren, dass ich quasi mich nur angestrengt habe und alles nur Arbeit war. Das ist gar nicht so, sondern ich habe ungefähr in den 2011ern, 12ern angefangen zu bloggen. Selber aus meiner Erfahrung im Referendariat, weil ich so gemerkt habe, eigentlich geht der Anspruch, den ich an Schule habe, nicht mit der Realität so richtig überein. Und dann habe ich einfach locker Gedanken ins Internet geschrieben, die ja von einigen Leuten wahrgenommen wurden, aber ich sage jetzt mal, das war überschaubar und habe dann einfach weitergemacht. Und über den Blog bin ich dann zu Twitter gekommen. Das konnte man damals noch guten Gewissens und ohne den entsprechenden Backlash benutzen und über Twitter dann eben auf Instagram. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann das so explodiert ist. Ich kann dir nur sagen, als ich die 10 Dinge vor, Gott, das ist jetzt ja 2,5 Jahre her, als ich die 10 Dinge rausgebracht habe, da hatte ich so an die 35.000 Follower. Und dann habe ich halt einfach weitergemacht, ne? Und in dem, was ich denke und was mir natürlich mittlerweile auch zugetragen wird, was sich am Bildungssystem ändern müsste.
Jetzt bist du ja, man findet dich auf Instagram, aber zum Beispiel warst du auch bei Markus Lanz oder in anderen Talkshows bist du auch zu sehen. Unterrichtest du noch als Lehrer?
Ja, ich unterrichte noch, aber das ist über die letzten, sagen wir mal, 3, 4 Jahre stetig zurückgegangen. Was auch daran liegt, dass klar, auf der einen Seite, ne, haben mich damals schon immer Leute gefragt, wie machst du das eigentlich alles? Und damals hatte ich noch nicht so richtig Worte dafür. Mittlerweile habe ich Worte dafür. Ich lieb's, ja. Also ich liebe, der ein oder andere wird das kennen. Es gibt immer von den positiven Dingen, ja, also von den positiven Dingen trotzdem noch mal eine Abstufung. Das heißt, ich unterrichte schon auch gerne, aber das Schreiben ist meins, schon immer gewesen. Also interessanterweise glauben mir das teilweise engste Freunde nicht, die sagen, hey, die Bühne ist doch deins, wenn ich jetzt Vorträge mache in Schulen, in Unternehmen oder solche öffentliche Auftritte. Das ist doch genau das, was du kannst und willst und so. Und ich denke dann immer so, nein, das ist eigentlich etwas, was ich ab und zu mal mache. Und obwohl ich schon hunderte Vorträge gegeben habe, kann ich auch immer am Abend vorher nicht schlafen und frage mich, ob das wirklich klappt. Aber das, was ich wirklich, wirklich gerne mache, ist eben das Schreiben. Und vor 3 Jahren habe ich massiv unterschätzt, was es eigentlich bedeutet, bei einer vollen Arbeitsstelle, und zwar in Korrekturfächern, also Englisch, Deutsch und Geschichte, dann nach Hause zu kommen, und zwar in dem Moment, wo manche Lehrer nennen das Lehrerkoma, wo man eigentlich sich erstmal ausstrecken müsste und erstmal klarkommen, so, weil man ne, den ganzen Tag über tausende Entscheidungen getroffen hat, dann anzufangen, Interviews zu geben und so, das war einfach, das war dann wirklich zu viel und das hält man nicht lange durch. Und deshalb habe ich dann erst ein bisschen weniger gemacht und jetzt gerade bin ich deutlich in Teilzeit, sonst könnte ich das auch nicht machen.
Was macht das mit deinen Schülern, dass du da so präsent bist? Nehmen die dich ernst, oder gibt es da manchmal auch welche, die sagen, hey, ich kenne dich aus Instagram?
Also ich würde ganz frech erstmal sagen, zurückfragen, wieso sollten die mich nicht ernst nehmen, ne? Also ich würde eher andersrum sagen, sollte man eigentlich heutzutage noch Leute ernst nehmen, die sich nicht im Internet auskennen? Also das meine ich ganz ernst, ne? Es ist auf der einen Seite nicht so, dass ich sage, hey, ihr Lehrkräfte, macht doch einfach mal, weil ich weiß, wie viel die zu tun haben. Man kann nicht mal eben so das Internet durchlesen, sage ich mal, und Experte werden. Aber diese Annahme, dass die denken, die kennen mich von woanders und ich würde irgendwie den Respekt dadurch verlieren, das wurde mir schon vor 10 Jahren ehrlich gesagt gestellt, ne? Also als ich nur einen Blog hatte, das habe ich noch nie so erlebt. Das liegt aber auch daran, dass ich meinen Respekt vor den Schülern und damit den Respekt, den die Schüler mir entgegenbringen, nicht aus einer Autorität schöpfe, die sich über Macht definiert, sondern ich spreche mit denen total offen und auf Augenhöhe und natürlich kriegen die das mit, aber das ist eher positiv, weil wir dann das oftmals als Themeneinstieg sogar nehmen können. Und die merken ja auch, oh, der kennt sich mit dem einen oder anderen, was da gerade passiert, aus. Übrigens die Eltern auch. Das fand ich fantastisch. War mal beim Elternabend und dann gab es ein kostenfreies Angebot von einem Verlag, der digitale Inhalte zur Verfügung gestellt hat. Und da hat sich ein Vater gemeldet und gefragt, wie ich das denn beurteile. Weil die Wahrnehmung ja nicht nur ist, so der macht lustige Internet-Posts. Ne? Das ist sozusagen etwas, was ich tue, um auch den Menschen, ich sag jetzt mal in gewisser Weise, beizustehen. Kann ich vielleicht gleich was zu sagen, wenn du möchtest. Sondern ich schreibe ja auch darüber, ich denke da ganz viel drüber nach. Und deshalb ist das eigentlich eher zu einer Normalität geworden, wie auch immer man die definiert, diese Normalität. Ne? Klar, manchmal gibt es so Fünft- und Sechstklässler, die mich noch nie hatten, die dann sagen, oh, da kommt der Blume.
Ja, den
Aber auch
kriegt
da bin ich cool mit.
ja, okay. Und jetzt bist du ja jemand, der absolut Klartext spricht. Wie, gefällt dir jetzt auch nicht jedem. Wie gehst du damit um? Wie distanzierst du dich von den Kommentaren, die jetzt auch vielleicht eher noch gegen deine Person gehen als gegen deine Inhalte? Hast du da für dich irgendeine Strategie?
Also erstmal muss man sagen, es gibt niemanden, den ich kenne, über, ja, man kann gar keine Zahl definieren. Manchmal ist das schon ab 20.000 Followern der Fall oder so. Es gibt einfach schlicht niemanden, der ausgespart wird, was Kommentare und so weiter angeht. Ich habe eine ganze Zeit lang mal gesagt, mich trifft nur jeder 21. Und dann habe ich gesagt, mich trifft jeder 30. oder so. Das ist natürlich auch in gewisser Weise Quatsch, beziehungsweise das ist, ja, um einfach zu zeigen, alles trifft mich nicht. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man hunderte Kommentare hat, ich bin da manchmal sowieso relativ willkürlich, wem ich antworte und wem nicht. Aber, und jetzt kommt, mich hat über ein paar Monate lang wirklich wenig tangiert. Was aber dann passiert ist bei einer Diskussion rund um die Didakta und die Frage mit dem Umgang mit der Tatsache. Entschuldigung, ich muss kurz dran gehen. Ja. Was mich tatsächlich belastet hat oder was mich belastet, wenn die eigene Community sich zu sehr angeht. Also, wenn zum Beispiel jetzt Demokratinnen und Demokraten untereinander sich angreifen und damit mich auch, weil Positionierung bedeutet natürlich immer, dass man sich innerhalb seines Bereichs auch so positionieren kann, dass es jemandem nicht gefällt. Und da würde ich mir oftmals mehr wünschen, dass Menschen diese Zumutung ertragen. Die Zumutung, dass wir nicht alle einer Meinung sein können, das ist einfach so. Und dass man trotzdem sagt, hey, okay, der Meinung bin ich nicht, wir setzen uns auseinander und wir bleiben trotzdem miteinander verbunden. Ne, das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist, Anfang des letzten Jahres gab es Morddrohungen und andere unschöne Dinge, das lässt einen natürlich nicht kalt.
Glaube
Auch weil es dann nicht nur gegen die Person geht, sondern weil man sich dann Gedanken um die Sicherheit der Familie macht und sowas. Und das ist dann natürlich was anderes. Aber wenn jetzt irgendein Typ irgendwas in meine Kommentarspalte rotzt, so, da bin ich ehrlich gesagt nicht mehr großartig berührt. Manchmal lasse ich es da stehen und manchmal blockiere ich die Leute auch einfach so, weil, also ganz ehrlich, ich bin immer für Austausch. Aber wenn jemand in einer komplett anderen Welt lebt, also zum Beispiel in einer Welt, in der er die Menschenwürde für antastbar hält, dann brauche ich mich nicht damit auseinandersetzen.
Ja, absolut. Das hast du ja vorhin gesagt, du möchtest ja Menschen begleiten. Was ist denn so dein Beistehen? Was ist denn so dein Wunsch, also dein Antrieb, wirklich so sichtbar zu werden und rauszugehen und zu sagen, hey Leute, wir müssen wirklich umdenken?
Also, das eine ist ja extern motiviert, wenn man so möchte. Na, also irgendwie merke ich schon auch, dass eine gewisse Anzahl von Menschen, die einem folgen, so eine Art von Verpflichtung in einem aufblühen lässt. Obwohl die eigentlich Quatsch ist. Also, weil ganz ehrlich, wenn ich ab jetzt nichts mehr posten würde, dann würden vielleicht ein paar Leute irgendwann denken, was ist jetzt los? Aber dann wird das ersetzt werden. Also jeder ist ersetzbar in irgendeiner Art und Weise. Aber dennoch gibt es zwei andere Dinge, die für mich extrem wichtig sind. Das eine ist die grundsätzliche Motivation, überhaupt zu sagen, hier muss ich was ändern, kommt ja aus meiner eigenen Arbeit. Sowohl innerhalb des normalen Unterrichts, vor allen Dingen aber in so Arbeitsgemeinschaften wie der Theater AG zum Beispiel. Weil dort alles zu sehen ist, von dem Leute sagen, dass es eigentlich nicht möglich ist. Also zum Beispiel Leistung ohne Noten, fächerübergreifendes Arbeiten, Motivation. Und zwar auf eine Art und Weise, die 30 Kinder um Viertel vor vier nachmittags, freitags mit Freude dahin kommen lässt. Die Verbindung zwischen den Schülerinnen und Schülern, echte Solidarität, echte Gemeinschaft, Veränderung von jungen Leuten auf eine Art und Weise, dass die da als andere Menschen ankommen, als sie wieder rausgehen. Und das meine ich wirklich in allen Facetten, wie die stehen, wie die gehen, wie die sprechen. Bei dem einen manchmal mehr, bei dem anderen weniger. Aber ich habe das letztens nochmal so reflektiert. Es gab eine Schülerin, die hat im letzten Jahr in einem Shakespeare-Stück, was wir gemacht haben, übrigens war Shakespeare, jetzt, wenn der eine oder andere denkt, die Überambition des Oberstudienrats, nee, zweimal hintereinander und beim zweiten Mal haben mein Kollege und ich denen moderne Stücke angeboten und die wollten nochmal. Die wollten.
Okay.
Und da war eine Schülerin, die wirklich sich kaum auf die Bühne getraut hat. Also noch nicht mal bei den Proben. Und die ist dann eine kleine Fee gewesen und hat es irgendwie geschafft und war super erleichtert. Aber bei den Proben, wenn man so nach und nach auf die Bühne kommt, man spricht sich nicht ab, das ist so ein typisches Ding. Jeder, der sich bereit fühlt, geht, da war die immer am Ende. Und das hat die dann auch arg unter Druck gesetzt, ne? Weil je länger man braucht, um dann drauf zu gehen, desto mehr stehen dann ja auch vor der Bühne und so. Also es war für die wahnsinnig schwierig. Und dann kommt die im nächsten Jahr wieder und ist jetzt eine immer der Ersten auf der Bühne, ja. Und da habe ich wirklich die Überzeugung, dass das lebensverändernd ist. Und
Absolut.
zwar völlig egal, ob die dann in die Theater AG gehen oder nicht. Also das ist sozusagen der Ursprung meines Aktivismus, wenn man so möchte. Und jetzt ist es aber auch so, dass ich, man kann das, ich sag mal, leicht ironisch sehen und sagen, ich bin so ein bisschen der Posterboy für die Veränderer. Oder man kann es etwas substanzieller sagen, ich bin für manche so eine Form von lebendem Autoritätsargument für deren Veränderung innerhalb des Kollegiums. Und das sage ich auch nicht nur so, das würde ich ehrlich gesagt nicht über mich sagen, aber wenn ich jetzt auf der Didakta oder wo ich hingehe, da kommen Leute und bedanken sich und sagen, ich habe mit so einem Widerstand zu kämpfen, aber ich mache weiter und das, was ich von dir sehe, das bestärkt mich darin. Ne, und ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch das, was nach außen, unabhängig von meiner eigenen Intention für diejenigen, die das gut finden, wahrgenommen wird, so eine Art von Empowerment. So ein, ihr seid nicht alleine, ihr kriegt das hin.
Ja. Ob wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was würdest du in unserem Schulsystem sofort verändern?
Die Merkel-Liedrigkeit abschaffen.
Sondern was wäre dann stattdessen? Was würdest du stattdessen machen?
Eine Schule für alle bis zum 9. Schuljahr und danach kann man sich entscheiden, möchte man praktisch, dual oder wissenschaftspropedeutisch arbeiten. Das Ding ist folgendes, das ist ja nicht durchsetzbar und das ist übrigens auch deshalb nicht durchsetzbar, weil es viele, viele Eltern gibt, die sagen, mein Kind muss aufs Gymnasium, das soll hinterher studieren und so. Ist völlig nachvollziehbar. Das Problem ist nur, dass die Ängste, die bestehen, teilweise auf Mythen beruhen. Also ich sage dir zum Beispiel eine Sache, ein Mythos ist, dass die sogenannten besseren Schüler aufgehalten werden von den schlechteren. Wenn man ein System fährt, wie vor 50 Jahren, dann ist das so. Ja? Wenn alle im Gleichschritt das Gleiche machen müssen, so, dann kommt halt der durch, der Beste ist. Übrigens der Beste auch immer nur im Kognitiven. Ja? Und es gibt übrigens genug Gymnasiasten, viele, viele teilweise, die wollen da gar nicht sein, die werden von ihren Eltern dahin geschliffen. Aus welchen Gründen genau muss man sich dann manchmal fragen? Denn wenn es darum geht, naja, ich möchte, dass mein Kind ein gutes Leben führt, oder machen wir es mal noch überspitzer, ich möchte, dass mein Kind reich wird. So reich, dass es sich ein ganzes Haus kaufen kann. Da müsste man sagen, ja gut, dann schick's auf die Realschule, lass es eine Ausbildung zum Handwerker machen, den Betrieb leiten und dann wird das reich. Dann wird das schneller reich als jeder Oberstudienrat. Ich glaube, das ist eher so eine Unterschwelligkeit, die jeder von uns auch drin hat, nämlich dass man rückwirkend für sich seinen Lebensweg betrachtet, als wenn er linear immer schon gewesen wäre. Ja, man blendet sozusagen alle Entscheidungen aus, die man nicht getroffen hat und sagt, naja, also ich habe Abitur und jetzt habe ich einen guten Job und jetzt verdiene ich gut, also muss mein Kind das auch machen. So. Das Problem ist halt aber eben, dass genau das dazu führt, dass Veränderung im großen Stil unmöglich ist. Also dieser Wunsch ist unmöglich. Gleichzeitig hätten wir aus meiner Sicht, wenn wir uns das, wenn wir wirklich das alle wollen würden, ein System, bei dem am Ende alle glücklicher werden, wirklich alle. Die Guten, weil die Guten werden, wie gesagt, wissenschaftlich erwiesen, nicht schlechter, wenn es Leute gibt, denen die helfen. Im Gegenteil, die erlangen sogar Fähigkeiten, die grundlegend sind für alles, was man danach macht. Also sagen wir mal, jemanden anleiten, Personalführung, etwas erklären, Präsentation. All das, das sind sogenannte Soft Skills, die viel wichtiger sind als die Frage danach, wer kann sich am Abend vorher am meisten Bissen reinschaufeln. Ja? Und wenn wir, wenn wir so ein bisschen den Blick international uns anschauen, alle Länder, die vor uns sind bei PISA, haben keine Mehrgliedrigkeit. Alle. Die haben alle bessere Ergebnisse als wir. Also gut, ne, es gibt verschiedenste Dinge, aber diese Mehrgliedrigkeit ist aus meiner Sicht eben einer der Gründe, warum auch so ein Gehake ist. Ich meine, wir haben ja noch andere Ebenen von Gehaken, aber nochmal, das ist eigentlich auch nicht umsetzbar, weil jede Schulform hat dann ihre eigenen Vertreter, ihren eigenen Verband, ihre eigenen Fürsprecher. Und jetzt haben wir bald eine CDU-SPD-Koalition. Das heißt, wenn, dann wird diese Mehrgliedrigkeit nur noch schlimmer. Und das Krasse ist Folgendes. Jetzt, ich bin ja nicht blöd. Also, wenn ich mir überlege, weißt du, wir reden über die Veränderung des Schulsystems. Erstmal muss man sagen, für 50% passt es gut. Ja? Wenn du bestimmte Fähigkeiten hast, ist das gut. Also, zum Beispiel, wenn du gerne sprichst, läuft's. Es gibt eine mündliche Note. Es ist eigentlich eine Charakternote. Es gibt nichts Unfaireres als mündliche Noten. Denn die haben ja nicht nur zwangsläufig was damit zu tun, ob jemand was weiß, sondern ob jemand sicher genug ist, es auch zu sagen.
Absolut,
So.
ja.
Also, wenn du sprechen kannst, wenn du anpassungsfähig bist, wenn du nicht äußerst starken Bewegungsdrang hast, dann passt das ganz gut. Trifft übrigens eher auf Mädchen zu als auf Jungs. Ne? Also Überraschung ist das nicht. Also wenn man sich das anguckt, wie ist da die Verteilung? So. Also nochmal, ich bin ja nicht blöd. Jeder will das Beste fürs Kind. Und das Beste fürs Kind, das ist in den Augen von vielen immer noch das Gymnasium. Obwohl man übrigens sagen muss, dass es mittlerweile auch Schulen gibt, die sich sozusagen aus einer ganz prekären Lage heraus entwickelt haben zu eben anderen Schulformen, wo die Leute trotzdem hinschicken. Aber ist trotzdem unfair, weil dann würde man ja sagen, ja, Schulen macht das einfach mal, so einfach ist das ja nicht. Aber, und jetzt kommt's, wenn man möchte, dass sein Kind ein gutes Leben hat und ein bisschen weiterdenkt, dann müsste man eigentlich auch daran denken, dass das Kind bei einem guten Job dann irgendwann eine gute Rente kriegt. Und wenn wir weiter so machen, wie es gerade läuft, also 50.000 Schüler im Jahr ohne Schulabschluss, 25% der Schülerinnen und Schüler, die nicht lesen und schreiben können. Wenn wir weiter so machen, dann haben alle ein Problem. Das ist nur so wie beim Klimawandel auch. Das liegt so weit fern, das liegt so weit weg. Ja, man guckt logischerweise immer erstmal so auf sich und Design und so. Aber ich glaube tatsächlich, dass so eine Veränderung, und die ist völlig utopisch, also geht nicht. Aber dass so eine Veränderung letztlich, wie ich gesagt habe, ein glücklicheres Leben für alle erzeugen wird. Übrigens, und also ich hoffe, das ist klar, übrigens auch für die in Anführungsstrichen Guten, für alle.
Jetzt hast du gerade eine erschreckende Zahl genannt, die habe ich von dir in einem anderen Podcast tatsächlich schon mal gehört, waren 50.000 ohne Schulabschluss. Was passiert mit den Schülern? Also
Die gehen ins Sozialsystem.
brechen die einfach
Sofort.
irgendwann ab oder sind das die, die die Mittelschule in 8. Klasse verlassen? Wo genau passieren denn diese Schulabbrüche? Oder ist das durch alle Schulen durchgängig?
Naja, meistens werden die ja nach unten durchgereicht, ne? Also wir haben ja ein sogenanntes durchlässiges Schulsystem. Das bedeutet, dass man halt aussiebt. Und wenn es in der vierten Klasse das Aussieben nicht geklappt hat, dann gucken wir halt später. Und jetzt mal ganz ehrlich, also ich bin ja selber auf einem Gymnasium, das aus meiner Sicht sehr sensibel mit diesen Fragen auch umgeht. Kann es jemand noch schaffen? Wie könnte er es schaffen und so? Aber es gibt, also ich habe auch schon genug andere Erfahrungsberichte gehört, wo dann halt gesagt wird, ich finde, das ist auch so ein deutsches Wort. Der ist halt nicht gymnasial, ne? Und dann kommt er auf die Realschule. Und da muss er jetzt auch Glück oder Pech haben, denn die Anspruchshaltung von Lehrkräften ist nach Studien extrem wichtig dafür, wie viel jemand leistet. Also mit anderen Worten, wenn ich einem Kind nicht zutraue, was zu leisten, dann leistet es auch weniger. Und jetzt gibt es halt einfach Lehrkräfte, die überlastet sind in jeder Schulform, aber natürlich ist man da im Gymnasium eher, sag mal, am oberen Ende. So, und wenn die dann merken, jetzt bin ich vom Gymnasium gekommen, jetzt gehe ich vielleicht weiter runter, und dann geht es noch weiter runter, dann hören die irgendwann auf. So, und natürlich auch sozusagen in allem, was um Realschule, Quatsch, Mittelschule, damalige Hauptschule ist und so weiter. Also insgesamt 50.000. Zwei Sachen noch dazu. Also erstens, was passiert mit denen? Naja, die gehen sofort ins soziale System über oder müssen in irgendwelche prekäre Jobs, in irgendwelche Minijobs oder so. Ich meine, weil welcher Arbeitgeber nimmt jemanden, der überhaupt keinen Schulabschluss hat? Sogar wenn du einen Schulabschluss aus der damaligen Hauptschule hast, hast du es ja schon wahnsinnig schwer. Erlaub mir das noch, was ja zeigt, dass der Anspruch, der in den Schulgesetzen steht, nicht funktioniert. Der Anspruch der Dreigliedrigkeit, der liest sich nämlich ganz gut. Ja, jeder nach seinen Talenten wird gefördert. Die einen sind praktischer begabt, die anderen sind so, ne, ein Mittelding, die anderen sind theoretisch begabt. Das funktioniert aber nicht. Wenn es funktionieren würde, würde es ja bedeuten, es gibt, was weiß ich, einen Fliesenlegerbetrieb und es gibt drei Bewerber, einen Gymnasiast, einen Realschüler und einen Hauptschüler. Man würde sagen, alle die gleichen Noten. Und man würde sagen, ja, natürlich nehme ich den Hauptschüler. Also denke ich doch gar nicht zweimal drüber nach. Der ist doch viel fitter in all dem. Aber es funktioniert ja nicht. Sondern wenn, ne, es hat irgendwann so eine Art von, Rümelin hat das Akademisierungswahn genannt, so, und dann sagt man, naja gut, dann nehme ich sowieso auf jeden Fall den Gymnasiast und die anderen kriegen den Job halt auch nicht. Und das alles führt eben dazu, dass wir ja unglaublich viele Kinder verlieren, während wir gleichzeitig unheimlich viele Facharbeiter brauchen. Also, ne, es ist so, dass wir jedes Jahr eigentlich eine qualifizierte Einwanderung von 400.000 Menschen bräuchten.
Ja. Hast du da eine Idee, was man machen könnte mit diesen 50.000 Jugendlichen?
Also, das Problem ist, das muss man direkt erstmal sagen, dass dem Schulsystem unheimlich viel zugemutet wird und es selber nicht schafft, sich zu verändern. Also ich werde mal ganz konkret. Wenn ich als Lehrer derjenige bin, der alles nur erklärt und wenn es dann darum geht, etwas zu tun, muss man es zu Hause machen. Ja, also egal, eine Mathe-Gleichung, eine Interpretation schreiben, was weiß ich, dann verlagere ich die eigentliche Lernarbeit nach Hause und zu Hause ist dann entweder die Mama, weil der Papa genug verdient, oder beide sind nicht da, aber haben tolle Nachhilfe besorgt. 1,4 Milliarden Euro jährlich in Deutschland. Oder wenigstens die 30 Euro für die neueste ChatGPT-Version. Oder nicht. Oder ich komme nach Hause, ich passe auf meinen kleinen Bruder auf, weil meine Eltern bis abends arbeiten. Ich habe kein eigenes Zimmer, ich habe keinen eigenen Laptop. So, und wer liest denn dann die Hausaufgaben vor am nächsten Tag? Also wer? Derjenige, der sozusagen unter diesen Bedingungen es geschafft hat, echt was Okay, es hinzukriegen? Nee, der liest das doch nicht vor. Oder derjenige, der das mit Papa zusammen gemacht hat oder mit ChatGPT oder so. So. Also, das heißt, das Hauptproblem ist Armut. Jetzt kommt's. Wie hilft man? Es gibt natürlich verschiedene Ansätze, aber ein Ansatz, der mich wahnsinnig überzeugt hat, das war in einem Gespräch in meinem Podcast Die Schule brennt, das war der Markus Kottmann, der leitet das NRW Talent Scouting Institut, müssen wir jetzt nochmal genau gucken. Was die machen ist, die gehen an Schulen und sprechen mit den Schülerinnen und Schülern. Die sprechen die erstmal an, so was sind deine Stärken? Und der berichtete davon, dass manche noch nie davon gehört haben, dass sie überhaupt irgendwelche Stärken haben. Also nie. Dann fragen die, oder manchmal wissen die es auch nicht, dann sagen die, pass auf, frag doch mal deine Freunde. Und dann kommen die 2 Wochen später und berichten, also, und die haben dann wohl schon eine andere Haltung, ja. So, und jedenfalls machen die dann so eine Art Mentorenprogramm und das führt dazu, dass Schülerinnen und Schüler, jetzt mal unabhängig davon, ob die einen Abschluss geschafft hätten oder nicht, das erste Mal, die ersten aus ihrer Familie sind, die ein Abitur machen zum Beispiel. Manche kriegen dann ein Stipendium und sind die ersten, die studieren können. Und jetzt kommt's. Der Schlüssel liegt darin, auf diese Kinder zuzugehen. Es nützt nichts, Millionen in die Hand zu nehmen für irgendeine Homepage, wo man sagt, naja, das ist eben für die Eltern von diesen 50.000 Kindern, die es nicht schaffen, oder 30.000 oder wie auch immer, weil das schwierig ist. Wir stellen uns das immer so leicht vor, ja? Du musst doch erstmal, weißt du, wenn ich jetzt sozusagen hinaus posaunen würde, sagt mir mal 5 Initiativen, die eurem Kind helfen können, egal wo es steht. Das weiß doch keiner. Da muss man recherchieren, dann muss man beurteilen, ist das was Richtiges, ist das nichts Richtiges, man weiß nicht, ob das vom Staat ist, wie funktioniert so eine Förderung. Jeder, der schon mal versucht hat, Solar auf sein Dach zu machen, weiß, dass man eigentlich studieren muss, bevor man das hinkriegt. Deshalb gibt es ja auch diese Berater. Und wenn dieser Berater mir etwas erklärt, verstehe ich auch kein Wort. Ja? Also, wie kriegen wir diese Kinder erstmal mit politischem Willen?
Ja.
Den gibt es nämlich nicht. Ich wiederhole, es gibt diesen politischen Willen nicht. Wir haben uns daran gewöhnt. Und dann, indem wir uns überlegen, wie kommen wir zu diesen Kindern hin? Nicht, wie können wir irgendwie ein modernes, neues Angebot machen und dann hoffen wir, dass irgendjemand draufklickt. Weil, letzter Satz, da klicken schon welche drauf. Aber ihr
Wahrscheinlich
dürft alle mal raten, wer, ja? Ja,
ja,
klar.
nicht die, die es betrifft, sondern nur die.
Matthäus-Effekt, ne?
Ja.
Derjenige, der schon hat, dem wird dann weitergegeben.
Ja, absolut. Wow, also da, ich glaube, da haben aber ganz, ganz viele einen blinden Fleck, weil das ja, weil du da ein Thema ansprichst, über das sich ja anscheinend wirklich niemand Gedanken macht.
Ja, Aladin Elmar Falani, der Soziologe, der jetzt gerade auch ein neues Buch rausgebracht hat, wo es um Kinder und auch Eltern geht, die in diesem Land eine Minderheit sind, was krass ist, aber was jeder weiß, der den Wahlkampf miterlebt hat. Also wie oft ging es um Familienpolitik, wie oft ging es um Bildung? Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich würde mal so sagen, nie.
So, nee, also zumindest nicht,
Nie.
was man gesehen hat, ja, ging es
Also
ja.
zumindest nicht in der Form von einer Debatte oder so, natürlich irgendwie innerhalb von Nischen oder so, aber so nach dem Motto, Merz stellt eine Familienpolitik-Initiative vor. Null, niente, gar nichts. Ne? Und jedenfalls Aladin Elmar Falani hat gesagt, dass diese Indifferenz gegenüber diesen Kindern und gegenüber unserer prekären Lage, muss man wirklich sagen, gesamtgesellschaftlich prekär. Klar, jeder versucht, wie ich es gesagt habe, ne, für sich irgendwie über die Runden zu kommen, aber wir sind ja eine Gesellschaft. Also, und sorry, also ich erwarte von niemandem irgendwie ein humanistisches Ideal zu haben, dass er sozusagen bei den Leuten in der Nachbarschaft klopft und fragt, ob alles okay ist, auch wenn es schön wäre, ja, das meine ich gar nicht. Aber sich so zu überlegen, was heißt denn das eigentlich für uns alle? Das kommt halt aus einer Zeit, wo wir uns das leisten konnten noch. So
Ja, oder
bitter es ist.
irgendwelche, was ich, Förderprogramme für Betriebe, die dann diesen jungen Menschen trotzdem eine Chance geben oder was auch immer. Also da gibt es ja, glaube ich, viele Möglichkeiten, die dann Anreiz schaffen könnten. Man müsste sich nur damit beschäftigen.
Ja, genau. Also die SPD hat eben, ich habe ja die verschiedenen Parteiprogramme mal nach bildungspolitischen Ansätzen abgeklopft. Und das ist natürlich für die meisten Menschen ganz schön langweilig, ne? Für mich ist es dann immer die große Herausforderung, das so zu machen, dass es dann Leute auch wahrnehmen. Das ist halt leider so, ja. Das ist einer der Gründe, warum Populismus so gut funktioniert. Der ist halt spannend.
Ja.
Populismus ist spannend. Realpolitik ist unheimlich langweilig. Aber jedenfalls die SPD hat zum Beispiel auch vorgeschlagen, also und jetzt unabhängig davon, wie ich zur SPD stehe, ja, also ich nehme es nur als Beispiel. Die hat vorgeschlagen, dass das andersrum gemacht wird, nämlich dass Betriebe, die keine Ausbildung machen, eine Art von Abschlag zahlen müssen. Dafür, dass sie es eben nicht machen. Das ist restriktiv, da würden sich sehr viele drüber aufregen, aber finde ich nicht schlecht. Auch die SPD hat gesagt, dass die Erbschaftssteuer teilweise in Bildung fließen müsste, also oder dass Teile dieser Erbschaftssteuer dahin fließen müssen, ja. Und wie gesagt, ich kann mir das saumäßig vorstellen, wie Leute sagen, ey, sorry, jetzt habe ich lange gearbeitet, jetzt habe ich ein Haus und jetzt will ich doch, dass mein Kind das auch kriegt und so, ist alles gut. Aber die Ungleichheit unserer Gesellschaft, die, ich wiederhole mich, die führt eben zu einem Problem für alle. Also außer man ist halt irgendwie Millionär oder Milliardär, dann kann man sich sparen, ja.
Ja.
Also das ist so die Perspektive von Elon Musk, habe ich vorgestern erst einen Tweet gesehen, der so ein bisschen an diesen Lass sie doch Torten essen Take erinnert hat, als er gesagt hat, du hast keine Krankenversicherung, dann befreunde dich doch einfach mit einem Arzt. Also sorry.
Mal auch süß. Ja, okay.
Genau, also es gibt Ansätze und gut, jetzt wissen wir, die CDU wird die Regierung führen, die hat auch Ansätze, die will auch in frühkindliche Bildung investieren. Das ist der Schlüssel, das ist der absolute Schlüssel. Sprachförderung, eine Förderung der frühkindlichen Bildung. Da geschieht das meiste davon, das dann dazu führt, dass die Kinder überhaupt alle eine Grundlage haben, um dann schulfähig zu sein. Auf der anderen Seite soll auch wieder ganz viel getestet werden, auch hier. Ne, da sagen Leute, ist doch gut, ne, dann kommen nicht alle aufs Gymnasium, dann wird halt getestet, dann kommen nur die Guten ran und so. Ja, aber ich halte es da ehrlich gesagt ein bisschen mit Andreas Schleicher, dem PISA-Chef, der sagt, das große Problem am deutschen Schulsystem ist eben, dass die Kinder keine zweiten oder dritten Chancen kriegen. Und das verstehen alle, die in der Lage mal waren, dass sie sagen, ich will, dass mein Kind aufs Gymnasium geht, so, und jetzt wird es getestet und hat einen Scheißtag. Und jetzt darf es plötzlich nicht mehr.
Ja.
Und also auch hier, ne, das hat immer auch mit Expertise zu tun. Ich gehe fest davon aus, dass Akademikereltern dann einen Weg finden werden. Ja, weil die sagen so, ey, ich finde mich da halt einfach nicht mit ab. Dann komme ich halt mit dem Anwalt oder was weiß ich. Aber das ist einfach das Gegenteil von Chancengerechtigkeit. Ja. Deshalb würde ich mir sehr wünschen, dass eben in der Bildungspolitik stark darauf geachtet wird, natürlich müssen alle gefördert werden, ja, auch die Gymnasiasten und Hochbegabten und so. Aber wir müssen einfach gucken, dass wir nicht Leute komplett verlieren. Übrigens auch, letzter Satz, weil wenn jemand verloren geht und sich ohnmächtig fühlt innerhalb dieses Systems und dann keinen Abschluss hat, dann ist der Weg nicht weit dahin zu sagen, wer ist eigentlich schuld daran? Und naja, und von da hin zu, die Politik ist schuld. Alle. Also so eine Form von undifferenzierter Schuldzuweisung, die ist für eine Gesellschaft auch ein Problem. Und das merken wir ja gerade. Ohne jetzt darüber zu urteilen, ja, wählt man den oder jenen, aber das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen sprechfähig bleiben miteinander. Der
Ja.
Mensch hat nur zwei Dinge, um miteinander umzugehen: Sprache und Gewalt. Und da, wo das eine aufhört, fängt das andere an. Das sehen wir gerade in Amerika. Und das würde ich mir wünschen, dass das in Deutschland nicht so ist.
Ja, absolut. Jetzt bist du ja auch, um hier kurz nochmal den Bogen zu schlagen, bist du ja auch, hast du vorhin gesagt, du schreibst ja wahnsinnig gerne, Mann der Sprache. Und dein letztes Buch, Warum noch lernen, wurde ja sofort Spiegel-Bestseller. Auf was darf man sich denn freuen, wenn man dieses Buch von dir liest? Worum geht's denn da?
Man darf sich freuen, also ich hoffe immer, dass sich Menschen auch Zeit nehmen, weil ich bin ganz ehrlich, die 10 Dinge, die ich an der Schule hasse, die sind verständlicher. Da ist auch schon viel drin davon. Aber das ist dann so ein Punkt, ne, warum ich Noten schwierig halte, warum wir uns von diesem, ist der Stoff schon durchlösen, so, das ist ein bisschen einfacher. In Warum lernen stelle ich im ersten Kapitel so ganz naive Fragen erstmal. So, warum haben wir eigentlich noch Schulen? Warum haben wir eigentlich noch Lehrer? Ne? Und wenn jetzt Leute sagen, ja gut, das liegt doch auf der Hand, würde ich sagen, naja, aber bei all dem, was Kinder wirklich lernen wollen, also zum Beispiel, wie werde ich super in FIFA 24? Oder wenn man Glück hat, wie lerne ich ein Musikinstrument? Oder so, da können die auch ohne Lehrer sich sehr gut helfen, weil die Informationen der Welt liegen uns ja allen zu Füßen. Die Frage ist nur, was machen wir damit? So, und von der Beantwortung der Frage, warum haben wir das eigentlich, komme ich dahin, wie müsste Schule eigentlich aussehen, dass Kinder und Jugendliche selbstbestimmt und selbstwirksam handeln können. Und ich meine, ne, ich kann natürlich schlecht 300 Seiten auf drei Sätze bringen, aber wenn ich es müsste, würde ich sagen, dass also die Konsequenz meiner Gedanken gar nicht so hochtrabend ist. Ich sage, jeder, der aus der Schule rauskommt, muss lernen, als sinnstiftenden, relevanten Prozess wahrgenommen haben.
Ja.
Warum? Weil alles, was man in dieser unglaublich schnell sich verändernden Welt später macht, setzt voraus, dass man lernen kann. Ah, und jetzt habe ich schon das dritte quasi vorweggenommen. Also man muss wissen, lernen ist unglaublich geil, Entschuldigung. Und man muss wissen, wie es geht.
Ja.
Es ist völlig egal, ehrlich gesagt. Also nicht, dass man mich falsch versteht. Ich argumentiere nicht dafür, dass wir irgendwie die Fächer abschaffen, so nach dem Motto. Also Grundkompetenzen sind total wichtig. Lesen, schreiben, rechnen, zuhören, sprechen. Aber die meisten von uns werden sich ja an 98% der Schulinhalte nicht erinnern. Wo wir uns daran erinnern, ist an das Gefühl der Selbstermächtigung, wenn man etwas durchdrungen hat, wenn man etwas verstanden hat, wenn man sich für etwas interessiert, wenn man mehr wissen will. Und darauf wird es ankommen. Denn wenn man das nicht hat, dann wird die Orientierung ungleich schwerer. Und es gibt so viele Leute, die sagen, was wirkliches Lernen heißt, habe ich erst nach der Schule kennengelernt. Und naja, und nochmal zurück zum Buch, und das hat natürlich sehr starke Auswirkungen, ne? Zum Beispiel Lehrerbildung. Lehrer müssen Lernexperten sein. Und zwar nicht nur für sich, sondern Lernexperten aus den Augen der Kinder. Weil, ne, also ich werde manchmal angeschrieben auf Instagram, hey, kannst du mir das helfen zu erklären? Und ich sage so, aber hast du denn gar keinen Lehrer? Ja, aber der kann das nicht so. Das geht halt nicht. Wir brauchen Lernexperten. Wir brauchen Leute, die sich mit der Psychologie des Lernens auskennen. Wir brauchen Leute, die sich grundsätzlich auch mit Psychologie besser auskennen. Wir haben gerade unglaublich viele Kinder und Jugendliche, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Jedes fünfte Kind, 3 Millionen Kinder haben psychische Probleme. Ich habe letztens in meiner Medien-AG mit jemandem gesprochen. Ich meine, das ist jetzt anekdotisch, ne? Also, wie gesagt, 3 Millionen ist ja auch schon eine hohe Zahl. Die hat gesagt, sie kennt keinen ihrer Freunde, die nicht irgendein psychisches Problem hat, das von Schule verstärkt wird. Und dann ist es aber Zufall. Gibt es in der Schule jemanden, ja, dem man sich anvertrauen, der sich damit auskennt, oder gibt es halt keinen? Genau, also das sind so ein paar Inhalte, die ich in dem Buch beschreibe und versuche so zu, ja, so darzubringen, dass man auch was damit machen kann. Also im letzten Teil ist es auch so, dass es so ein bisschen weggeht von diesen großen Fragen und zu der Frage, wie kann ich denn mein Kind empowern?
Ja.
Ne, wenn es zum Beispiel nicht gerne Hausaufgaben macht, welche Möglichkeiten habe ich zur Veränderung? Wie kann ich an die Schule herantreten? Solche Dinge.
Ja, und das ist eben schön, dass du auch mal ganz praktische Herangehensweisen gibst, dass man also nicht nur sieht, was läuft falsch, sondern wirklich auch befähigt wird, da trotzdem was zu tun als Elternteil. Ist das ein Buch,
Genau.
das du für Familien geschrieben hast oder eher auch für Lehrkräfte?
Also zugegebenerweise habe ich das, war das für alle. Also das heißt, es ist wahrscheinlich eher so, dass wenn ich alles lesen will, übrigens ganz am Ende stehen dann auch noch die Sachen in Kurzzusammenfassung, aber das ist wirklich für Eltern, Lehrkräfte, Verwaltung und Politik.
Ja.
Ich kann ja hier an dieser Stelle sagen, dass etwas nur für Eltern möglicherweise auch noch irgendwann kommen wird.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Gibt es schon das nächste Buch, was in der Pipeline ist?
Nein.
Nein.
Es gibt mehrere.
Ach so, mehrere.
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nein, also es gibt genau, aber es ist so, dass mein Leben als Autor, sage ich mal, ich habe ja verschiedene Rollen, wer bin ich und wenn ja, wie viele, hat mir dann schon auch gezeigt, was Geduld heißt und eine höhere, also eine langfristige Planung, ja. Weil es ist schon so, ne, es gibt so Kleinstverlage oder so. Ich habe ja auch angefangen mit so kleinen Fachbüchern für Referendare und für Lehrer und so. Und dann schreibt man halt ein Buch und ein paar Wochen später oder wenige Monate später kommt das auf den Markt. Und jetzt bei diesen großen Verlagen ist das so, ne, dass man irgendwann das Manuskript abgibt, dann wird das überarbeitet, dann muss man es selber nochmal überarbeiten, dann schickt man es wieder hin und so. Also es ist schon ein längerer Prozess. Aber geplant ist immer was. Ich glaube, wenn ich nichts mehr schreiben könnte, dann würde ich aber auch eingehen. Wie eine Blume, die nicht gewässert wird.
Okay, also diesen Podcast hören ja knapp 1 Million Eltern mit Teenagern. Also wenn es da ein Buch für Eltern gibt, dann können wir gerne nochmal sprechen. Ist bestimmt sehr, sehr interessant.
Ja, das würde mich natürlich freuen, auf jeden Fall.
Okay. Wow, die Zeit ist super schnell vergangen. Ich habe noch ganz viele Fragen, die ich dir gerne stellen wollen würde, aber wir sind jetzt hier schon am Ende angelangt. Lieber Bob, jetzt hast du uns ja wirklich auch viel so Insights gegeben, die ich finde ganz, ganz wichtig sind. Gibt es denn noch etwas, was dir ganz wichtig ist, hier am Ende den Eltern noch mitzugeben?
Ja, auf jeden Fall. Was ich glaube, was ich fange mal anders an. Ich habe mit einer Freundin geredet, deren Kind noch nicht so gut lesen kann, wie er es vielleicht in dem Alter müsste. Und das macht ihr totale Sorgen. Und das ist auch erstmal nachvollziehbar. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man mit zwei Haltungen herangeht, wenn man sein eigenes Kind begleitet. Die eine Haltung ist, alles, was du nicht kannst, kannst du noch nicht. Ne, das ist Growth Mindset, da schreibe ich auch im Buch drüber. Das ist natürlich jetzt sehr kurz gefasst, aber ich lobe das Kind für die Anstrengung, nicht für das Talent. Oh, du bist ja aber auch gut in Mathe. Das kann zum Gegenteil führen. Ne? Plötzlich kann das Kind mal was nicht. Und oftmals ist das gerade zu Beginn der weiterführenden Schule. Immer Einsen gehabt, plötzlich kann es was nicht. Und wenn man immer gesagt kriegt, du kannst das, weil du Talent hast, ist der Umkehrschluss, ich kann das nicht, weil ich dumm bin. Also dieses Lob für die Anstrengung und ich kann etwas noch nicht. Es ist eine Chance. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige grundlegende Haltung. Und das andere ist, und ich weiß, das ist so pathetisch, aber wir kleines Scheitern ist scheint manchmal groß, ist aber letztlich nur ein ganz kleiner Farbtupfer auf einem langen Weg, der gut wird, wenn man für sein Kind da ist. Das wird gut. Diese 5 in dem Mathe-Test, ja, ärgern wir uns jetzt drüber. Aber dann ist auch gut. Und jetzt überlegen wir uns, wo können wir weitermachen? Wo können wir ansetzen? Wie kann ich dich bestärken? Letzter Punkt. Das bedeutet, dass man bei all dem Social Media und WhatsApp-Elterngruppenlärm immer wieder zu sich zurückkommt und seinem Kind. Alles das, was man draußen sieht, ist nur ein Bruchteil. Und diese Bruchteile, die machen uns manchmal Angst oder setzen uns unter Druck und Lisa ist schon viel weiter und nur. Man muss zu sich kommen, kleine Erfolge feiern. Misserfolge relativieren und an sein Kind glauben. Das
Absolut.
ist
Ja,
wichtig.
absolut. Lieber Bob, danke für deine Worte, danke für deine Zeit, deine Inspiration. Wir werden natürlich deine Bücher auch hier verlinken. Das heißt, jeder, der sie lesen möchte, ist da nur einen Klick von deinen Büchern entfernt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und wenn es einen Elternratgeber gibt, dann können wir uns gerne nochmal hören.
Alles klar, würde mich freuen. Vielen Dank für die Einladung.